ARD.
Frei am Apparat?
Ach, Dr. Freie, was ein Glück, dass ich Sie noch erwische. Was macht der Italienurlaub?
Ganz großartig, das Wetter ist herrlich. Burgdorf, was gibt's? Warum rufen Sie an? Gibt's ein Problem in der Kanzlei?
Dr. Freie, wie sage ich Ihnen das jetzt bloß?
Burgdorf, jetzt rücken Sie schon raus mit der Sprache.
Sie müssen sofort nach Berlin zurückkommen. Bernhard ist aus dem Untersuchungsgefängnis ausgebrochen und jetzt beschuldigt man uns, dass wir was damit zu tun hätten.
Bitte was?
September 1922. Der berühmte Strafverteidiger Dr. Erich Frei befindet sich gerade im Italienurlaub, den er aber umgehend abbrechen soll. Denn sein Mandant ist aus dem Untersuchungsgefängnis Moabit abgehauen.
Sein Mandant Karl Friedrich Bernotat, schwerreicher Autohändler, Geschäftsmann, wird verdächtigt, der Mastermind hinter einer Juwelenraubserie in einigen der feinsten Hotels und Pensionen rund um den Berliner Kudamm zu sein. Bis eben war Frei noch von der Unschuld seines Mandanten überzeugt, aber würde jemand fliehen, der nichts verbrochen hat?
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg.
Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Florian Prokop.
Und ich bin Jana Falkenstein. Und ihr hört Crime History.
Ja, und der heutige Fall ist eine absolute Räuberpistole. Er ist total schräg. Er ist zum Teil sehr komisch und am Ende auch sehr grausam.
Wir hoffen, ihr kommt damit klar, mit so einem Wechselbad der Gefühle.
Also, was ist passiert? 1920 gibt es eine Reihe von wirklich spektakulären Einbrüchen im Berliner Westen. Die Zeitungen sind voll mit so Schlagzeilen wie Juwelenraub im Pensionat. Das ist eine Serie, die läuft jahrelang auf Hochtouren. Da werden wahnsinnig große Geldbeträge aus Pensionen und Hotels geklaut, aber auch Schmuck, Pelze, Teppiche werden da rausgetragen. Es gibt eine Pension, in der werden Wertgegenstände im Wert von 500.000 Mark gestohlen.
Ja, muss man ein bisschen einordnen, ne? Ich bin hier die, die immer mit der Inflation um die Ecke kommt. Das sind nicht 500.000 Mark vergleichbar mit den Werten heute. Aber es ist trotzdem, es ist eine Menge.
Es ist eine Menge und es sind, wie gesagt, auch Güter, die da einfach aus den Pensionen geklaut werden. Dazu kommen Diebstähle aus Privatwohnungen, aus Geschäftsräumen und die Polizei ist komplett ratlos. Wie kann das sein, dass es da Diebstähle gibt und niemand sieht was, wie irgendwie auf der Schulter Teppiche
rausgetragen
werden? Wie machen die Diebe, wie macht der Dieb das? Niemand versteht es, über 2 Jahre lang. Und doch dann schlussendlich gibt es endlich einen Hinweis im Mai 1922. Da wird in einer Pension in der Hardenbergstraße eingebrochen. Und eine Putzfrau aus dieser Pension, die möchte einen Verdächtigen erkannt haben, hat sich wohl sogar auf ihn gestürzt, als sie ihn gesehen hat. Und jetzt kommt Jana, das ist nicht etwa ein armer Schlucker, der da verdächtigt wird. Verdächtigt wird Karl Friedrich Bernotat.
Und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Das macht wirklich keinen Sinn, weil der ist ein schwer reicher Geschäftsmann, also ein super gut angezogener, im Maßanzug ist der angezogen.
Schicker Hut, auch ein stattlicher Mann,
ja,
muss man sagen. Wir sehen auch, der Hitlerbart wurde nicht von Hitler erfunden, der war schwer in Mode damals, hat dieses kleine Bärtchen.
Mhm. Also wohl frisiert auch sozusagen, sehr gepflegt.
Steifer Kragen und ganz treue Augen, wenn ich das so sagen darf, aber das täuscht wohl.
Wer ist dieser Karl Friedrich Bernotat? Hat eine gewisse Aufstiegsgeschichte hinter sich, ist in Ostpreußen, in Mitteljodub, ist heute in Polen, geboren am 13. Februar 1887. Und der kommt jetzt so schon nicht aus armem Hause oder so. Also seine Eltern sind Caroline und Karl Bernotat. Die hatten einen Holzgroßhandel und haben einen Landwirtschaftsbetrieb geführt. Bernotat hat 6 Geschwister und besucht die Mittelschule. erlernt in einer kleinen Stadt da in Ostpreußen 3 Jahre lang den Beruf des Kaufmanns, arbeitet da auch und arbeitet in verschiedenen Städten, in Königsberg, in Wien, in Hamburg als Gehilfe und spezialisiert sich später auf das Gebiet der Reklame.
Ein Werbefuzzi, wie man heute sagt.
Der sozusagen sich darauf spezialisiert, Leute zu täuschen, ja, in dieser Branche zumindest. Aber der macht ganz viel. Also der hat wirklich super viele unterschiedliche Sachen gemacht. Eine Zeit lang soll er einen Club betrieben haben in Swinemünde.
So schön.
In der polnischen Ostsee.
Ist schön da.
Ist wirklich schön da, ja. Die Pension, der Club heißt Villa am Meer. Und 1916 dann zieht er nach Berlin. Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Ja,
da passt er dann hin, ne?
Da passt er dann hin, richtig. Soll im Ersten Weltkrieg gedient haben und heiratet im Mai 1919 eine Schottin mit dem schönen Namen Margaret Little. Und die beiden kriegen auch 1920, bekommen sie einen Sohn. Und zu der Zeit macht er wieder was komplett Neues. Er handelt mit Autos, mit Automobilen, mit Ersatzteilen und mit Autozubehör. Und logiert in einer wahnsinnsriesigen, luxuriösen 8-Zimmer-Wohnung in der Johann-Georg-Straße in 16 in Berlin-Halensee, direkt am Kudamm.
Es gibt bestimmt heute auch noch 8-Zimmer-Wohnungen am Kudamm, ne?
Ich würde gerne mal eine sehen.
Die ich nie von innen sehen werde. Oh, krass, 8 Zimmer.
8 Zimmer und auch wohl voll mit Schätzen, voll mit Kostbarkeiten. Also da hängen Gemälde an der Wand, dicke Teppiche auf dem Boden. Diese Seidenstickereien sind da an der Wand. Er hat Lederpolster und besitzt wohl auch einen hocheleganten Kraftwagen.
Was ja nichts Normales ist in dieser Zeit. Ne? Es waren in Berlin 1920 rum ungefähr 5.000 bis 7.000 Autos registriert überhaupt nur. Also die Situation ist komplett anders, als wenn man heute hier auf die Straße geht. Mhm. Es waren vor allen Dingen Lieferfahrzeuge, Taxen und Dienstwagen. Es gab um die 100 Polizeiwagen. Aber dass man jetzt als Privatmensch ein Auto hatte, das war wirklich den Reichen vorbehalten. Ja.
Und er besitzt nicht nur einen hocheleganten Kraftwagen, er besitzt auch einige eigene Rennpferde und soll auch regelmäßig Ausfahrten auf dem Kudamm gemacht haben in seinem Sulki. Also Sulki, ne, es ist auf der Trabrennbahn, das ist der Trabrennwagen. Nicht da, wenn der Jockey nicht auf dem Pferd sitzt, sondern hinten im Wagen.
In so einem kleinen Wagen. Ja. Das ist nicht so ulkig. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass heute noch auf dem Kudamm vorrangig Männer den Kudamm nutzen, um ihre schicken, heute den Lambo oder so vorzuführen. Ja. Also die fahren ja da wirklich ausschließlich lang, damit die Leute gucken. Das ist ja das Einzige, was dahinter steckt. Und das war damals offensichtlich auch schon so. Also der Grundvergleich, das Gefährt etwas anders.
Ja, genau. Genau so einer scheint Bernotat zu sein. Das reicht aber auch noch nicht. Es gibt, hat ein Faible für Bücher. Er hat wohl eine Wahnsinns-Liebhaberbibliothek gehabt. Soll wohl einen Wert von 300.000 Mark gehabt haben. Er hat wohl besonders gerne ganz seltene Erstausgaben von Büchern gesammelt. Also kurzum, er wird als intelligent beschrieben, als kultiviert, gut gekleidet, hat beste Manieren, ist Kunstliebhaber, einfach ein totales Mitglied der Berliner High Society. Von die feinen Leute war der.
Oder die Autovolaute, wie mein Vater zu sagen pflegt. Die geht bei uns hier im Podcast übrigens auch ein und aus, in Form von Regina Stürico. Renommierte Kriminalhistorikerin, Spezialgebiet 20er, 30er Jahre. Schön, dass du da bist, Regina.
Hallo, Regina. Ja, hier die Low Society, da die High Society.
Genau. Und wie ich weiß, auch ein Kind des Kudamms, wenn ich das verraten darf.
Ja, genau, da hast du völlig recht. Und mein Vater hatte, also als ich noch Kind war, eine große Wohnung gemietet. 8 Zimmer, Kurfürstendamm 175. Und allerdings als Gewerbewohnung, da wollte er also noch ein Geschäft machen. Und als Kind durfte ich da mit meiner ganzen Klasse Partys feiern.
Ach, du hast ein Leben.
Regina. Ja. Aber das war ein bisschen später. Wir gehen mal jetzt in die 20er.
Das war ein bisschen später,
Das war bedeutend später. Wir gehen jetzt mal in die 20er Jahre. Wir haben schon oft darüber geredet, wie schlecht es den Menschen in den 20er Jahren geht. Es ging oft bei uns um die, die nichts bis gar nichts hatten. Aber das ist ja bei Karl Bernotat offensichtlich nicht der Fall. Der hat es geschafft. Wie häufig waren solche Aufstiegsgeschichten?
Naja, die waren vielleicht nicht so häufig, aber vor allen Dingen im sogenannten Neuen Westen. Der Kurfürstendamm war ja im Neuen Westen. Eine schicke neue Straße mit hochherrschaftlichen Häusern. Die Wohnungen hatten da teilweise sogar 10 bis 12 Zimmer. Also die waren riesig groß. Und da haben wirklich die reichen Berliner oder die reichen Geschäftsleute gewohnt. Allerdings auch seinerzeit viele Russen. Von denen gab es ja viel in Berlin.
Ist bis heute so?
Das ist heute auch wieder so, ja. Und ja, deshalb hat man den Kurfürstendamm auch Kurfürstendamm-Prospekt genannt, nach dem Newski-Prospekt in St. Petersburg. Und Charlottenburg hieß dann Charlottengrad. Ja, okay, also das nur nebenbei. Ja, aber auf dem Kurfürstendamm lebten wirklich die reichen Geschäftsleute, aber auch teilweise die Neureichen, die eben durch Spekulation durch den Ersten Weltkrieg reich geworden sind. Also so rosig war es nun wieder auch nicht. Es waren teilweise auch ziemlich zwielichtige Leute, die da gewohnt haben.
Aber erzähl uns doch mal ein bisschen was so über das Leben damals. Was bedeutete High Society sein? Wie sah denn so ein Tag aus im Leben von
Samstag,
den...
Samstag KDW, Austern, Champagner? Oder?
Ja. Das KDW war auch damals schon ein Luxuskaufhaus, aber es gab wirklich, die allerteuersten Geschäfte waren auf dem Kurfürstendamm und das waren auch Geschäfte, die da gab es eben nur auf dem Kurfürstendamm und nicht woanders. Das kann man sich nicht so vorstellen wie heute, wo es nur Kettenläden gibt, die und mögen sie auch noch so teuer sein, sei es nur in Gucci oder Bulgari oder was weiß ich, die sind aber auch in London, die sind in Paris, sind überall. Nein, in Berlin auf dem Kurfürstendamm gab es nur die Geschäfte, die es wirklich nur in Berlin gab. Das war das Schickste vom Schicken, das Teuerste vom Teuren. Da fuhren die besten Autos, die teuersten Autos. Ja, die Wohnung konnte sich ja auch kaum jemand leisten. Also ganz, der Berliner Westen, der neue Westen war das totale Gegenteil. Lange Straße, Scheunenviertel, das war der totale Gegensatz.
Und mittendrin auf diesem luxuriösen Kudamm eben Bernotat, dieser reiche, wohlhabende Mann. Und der wird jetzt von einer Putzfrau beschuldigt, Diebstähle begangen zu haben. Wirkt vollkommen skurril. Und auf diesen Fall wird einer der gewieftesten Kommissare im Polizeipräsidium 1922 angesetzt, und zwar Ernst Gennert.
Und bei dem Namen, da zucken natürlich Babylon-Berlin-Fans wohlig zusammen, denn sie kennen Ernst Gennert, gespielt von Udo Samel, eine Figur in der Serie, aber eben Gennert, den gab es wirklich. Sein Fachgebiet eigentlich Mordermittlungen, aber eben 22 beauftragt mit der Untersuchung dieser Juwelenraubserie.
Genau, und er versucht zunächst rauszufinden, was zu Bernotat bekannt ist. Guckt ins Vorstrafenregister und findet dort nichts, außer an der Stelle, an der Bernotat auftauchen könnte, da sind Seiten rausgerissen.
Verdächtig.
Verdächtig, ominös. Und dann guckt er außerdem noch in die Verbrecherkartei. Und dort gibt es tatsächlich einen Karl Friedrich Bernotat. Allerdings ist sein Foto überklebt, da ist ein Etikett drauf, da steht drauf verstorben.
Kann ja nicht stimmen.
Bernotat lebt. Es gibt also offensichtlich im Polizeipräsidium jemand, der oder die versucht hat, Spuren zu verwischen.
Da hat sich offensichtlich jemand schmieren lassen, Regina, um dem Bernotat eine weiße Weste zu verschaffen. Wie gut hat man denn verdient als Polizist?
Ja, die Polizisten, die haben nicht so gut verdient. Also die haben nun wirklich nicht zu den Großverdienern gehört. Und gerade wenn Staatsangestellte relativ wenig verdienen, dann besteht immer die Möglichkeit, dass sie bestechlich sind. Und so war es auch. Da hat man nicht so offiziell drüber gesprochen. Das wurde natürlich unter den Tisch gekehrt, denn das war ja doch relativ peinlich.
Ja, wie war denn überhaupt der Ruf der Polizei auch so in der Öffentlichkeit? Hat man denen über den Weg getraut?
Also da muss man unterscheiden. Die Streifenpolizisten, die waren nicht so sehr beliebt, also weil die auch an Exmittierungen und so beteiligt waren. Aber die Kriminalpolizei, die genoss doch ein sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung.
Woran waren die beteiligt?
Exmittierungen.
Was ist das?
Die Leute, die rausgeschmissen werden aus ihrer Wohnung, die einen Räumungsbefehl haben und dann mit Hilfe der Polizei und dem Gerichtsvollzieher herausgeschmissen werden.
Ist ein unbeliebter Job.
Ja.
Also Gennert merkt, hier will jemand Spuren verwischen und kombiniert, dass da was faul ist und lässt Bernotat beschatten, kommt dadurch auch immer mehr zum Schluss, dass Bernotat ein perfektes Doppelleben führt. Also tagsüber ist er der elegante Direktor, der Lebemann und nachts wird er zum Meisterdieb. Gennert lässt Bernotat am 15.06. in seiner Wohnung in Halensee verhaften, beziehungsweise verhaftet ihn auch selbst. Darüber wird auch berichtet, zum Beispiel im Wittener Tageblatt steht: Verhaftung eines Millionendiebes. Der Berliner Kriminalpolizei ist es gelungen, einen außerordentlich gefährlichen Dieb in der Person des 36-jährigen Direktors Karl Friedrich Bernotat aus der Johann-Georg-Straße 16 in Halensee festzunehmen. B. hatte während der letzten Monate in den vornehmen Pensionaten des Westens eine nach Millionen zählende Beute an barem Geld, an Juwelen, Kleidungsstücken und so weiter zusammengestohlen. Und Bernotat hat wohl die Ermittler empfangen in einem kostbaren, hochwertigen Pyjama und ist dann wohl äußerst ungehalten geworden, dass man ihn stört.
Ja, natürlich.
Und protestierte wohl energisch dagegen, dass man so einen unbescholtenen Bürger wie ihn auf so lächerliche Verdachtsgründe hin belästige. Ich finde das so gut. Mhm. Der muss sich so sicher gefühlt haben, mit so einer Chuzpe da die Tür aufzumachen und zu sagen, was wollen Sie von mir? Trotzdem wird die Wohnung durchsucht und die Polizei findet, Zitat, prächtige Juwelen, seltene Pelze, Herrenanzüge und Luxuswäsche. Das wird auch sichergestellt. Bernotat kann komischerweise den Kauf dieser Sachen nicht nachweisen.
Muss der ja auch gewusst haben. Aber gut, erstmal versuchen, ne?
Ja. Und später stellt sich auch raus, dass Bernotat vorher schon mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft war. Er saß sogar auch schon im Gefängnis deshalb. Kleiner Auszug oder ein kleines Beispiel. 1921 stand er unter Verdacht, einen Einbruch in das chilenische Konsulat verübt zu haben und eine wertvolle Briefmarkensammlung geklaut zu haben. Er ist dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden gegen Kaution. Bernotat bestreitet trotzdem weiter die Vorwürfe gegen ihn, obwohl gleichzeitig immer mehr Gegenstände in seiner Wohnung Diebstählen zugeordnet werden können von Pensionen und Hotels. Und dazu schreibt wieder das Wittener Tageblatt: Zum Verhör erzählte der Verhaftete, er habe die bei ihm entdeckten Sachen auf seinen Spaziergängen hübsch in Paketen gefunden, teils in Hotels, Restaurants und Cafés von Unbekannten gekauft. Inzwischen ist aber ein Teil der Sachen von diesen verschiedenen bestohlen als ihr Eigentum wiedererkannt.
Gefunden.
Ja, ich habe das gefunden.
So wie ich neulich diesen sehr teuren Perserteppich gefunden habe am Kudamm. Und dann habe ich ihn natürlich mitgenommen. Klar, ja, was soll's.
Klar, das passiert. Also, natürlich glaubt ihm keiner, außer vielleicht sein Strafverteidiger Erich Frey, den wir ja hier bei Crime History in jeder Folge zitieren, weil er die berühmtesten Gauner, Mörder, Verbrecher dieser Zeit verteidigt hat und auch darüber seine Memoiren geschrieben hat. Und über diesen Bernotat schreibt er: Bernotat, dieser kultivierte und wohlhabende Mann, soll ein Dieb und Einbrecher gewesen sein? Ich kann es immer noch nicht glauben.
Ja, das kann auch nicht in Freys Bild passen. Die kamen ja wirklich aus den gleichen Kreisen. Ne? Die werden sich wahrscheinlich auf Partys begegnet sein. Frey schreibt, glaube ich, auch, dass er die entzückende Frau von Bernotat hat ja auch mal kennengelernt hat. Also es fällt ihm wahrscheinlich auch schwer zu akzeptieren, dass ein Mann von diesem Stand, wie er, sowas gemacht haben soll. Also, tja, hart.
Das Leben ist hart und dann soll der Prozess gegen Bernotat beginnen, obwohl halb Berlin im Urlaub ist. Es ist der 2. August 1922. Deswegen soll vor der Ferienstrafkammer dieser Prozess beginnen. Aber es kommt anders und jetzt wird's wild. Kurz vor Prozessbeginn verschwinden die Akten der Staatsanwaltschaft zu dem Fall spurlos. Komplett.
Wie macht der das?
Ja.
Wie macht er das? Es ist kein Zufall, davon darf ich wohl ausgehen.
Das glaube ich auch und dadurch wird der Prozess knapp 2 Monate verschoben auf den 26. September. Ist gut für Bernotat, der kann ein Alibi vorbereiten und es ist auch gut für seinen Strafverteidiger Frey, weil er kann die freien Tage mal nutzen, er wollte nach Italien in Urlaub fahren.
Muss auch ein Strafverteidiger, braucht mal Urlaub.
Ja, obwohl das Verbrechen eigentlich keine Ferien kennt. Ne?
So sagt man.
Und dann ist es auch genau so, im Urlaub erreicht Dr. Frey ein Telefonat in seinem Hotel und das ist die Szene, die wir ganz am Anfang gehört haben. Ne? Bernotat ist ausgebüxt, er ist spurlos verschwunden, er ist geflüchtet aus seinem Untersuchungsgefängnis in Moabit. Also Akten sind weg und Bernotat ist weg. Und der letzte, der...
Da ist man einmal nicht in Berlin, wa?
Da ist man einmal nicht da. Und dann, ja. Was macht ihr da zu Hause? Und der letzte, der ihn gesehen hat, ist ausgerechnet Freys Mitarbeiter Bärwald. Und der steht jetzt im Verdacht, Bernotat bei der Flucht geholfen zu haben. Deswegen reist Frey, bricht ab, sein Urlaub ist gelaufen, obwohl schönes Wetter ist, reist er zurück nach Berlin. Von Bernotat fehlt aber weiter jede Spur, und zwar genau eine Woche lang, bis am 2. Oktober morgens ganz früh wieder Freys Telefon klingelt.
Oh, verflucht. Er ruft denn um so eine Uhrzeit an? Dr. Frey am Apparat.
Guten Morgen, Doktor. Raten Sie mal, von wo ich anrufe.
Vermutlich von da, wo der Pfeffer wächst. Gennard, was soll das? Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Es ist 2 Uhr in der Nacht.
Falsch. Ganz falsch. Ich bin nämlich augenblicklich in Wiesbaden.
Na dann viel Spaß. Auf Wiedersehen in Berlin.
Moment, Moment, Doktor. Was glauben Sie, wem ich hier begegnet bin?
Keine Ahnung, Gennard.
Na, unserem gemeinsamen Freund, dem Direktor Karl Friedrich Bernotat. Ist zwar ein bisschen nötiert, aber sonst ganz proper. Lässt ihn schöne Grüße bestellen. Ist eben immer noch ein Kavalier.
Ja gut, noch mal.
Erstaunen Sie was?
Das haben wir uns übrigens nicht ausgedacht. So erinnert sich Dr. Erich Frey später in seiner Biografie an dieses Telefonat. Also sein Mandant ist gefasst. Und zwar hunderte Kilometer weit weg von Berlin. Ja, wie hat Kommissar Gennard das geschafft?
You tell me.
Er war ein Fuchs. Er war wirklich ein, er hat es schlau angestellt. Er hat nämlich deutschlandweit informiert. Andere Polizeireviere, Kollegen, wen sie suchen und warum sie ihn suchen. Das klingt jetzt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es heute natürlich auch. Da schreibt man wahrscheinlich einfach schnell eine Mail oder wie auch immer.
Eine Nachricht auf Teams,
ja.
Oder in einem anderen Messenger-Dienst.
Schnelle Teams-Nachricht. Ja. Damals war das, schätze ich zumindest, deutlich aufwendiger und nicht so üblich.
Genau, damals war das vielleicht deutlich aufwendiger. Wie aufwendig kann uns vielleicht Regina sagen? Regina, wie war denn die Polizeiarbeit damals organisiert, also so die deutschlandweite?
Ja, die deutschlandweite Polizei war eigentlich gar nicht organisiert. Also es gab keine Organisation, die für das ganze Deutsche Reich zuständig war. Also nicht so etwas wie heute das Bundeskriminalamt. So etwas gab es nicht. Das entwickelte sich erst in den nächsten Jahren. Ja, bisher war es so, dass es eigentlich Zufall war, wenn man von anderen Verbrechen etwas erfuhr. Aber es gab so ein internes, eine interne Zeitschrift des Polizeipräsidiums, die ja umfasste so etwas 10 bis 12 Seiten, manchmal auch ein bisschen mehr. Die hatte so, das Format war ein bisschen kleiner als ein DIN A4-Blatt. Manchmal waren auch Fotos drin. Und was wurde da mitgeteilt? Wer gesucht wurde, worauf die Polizei achten sollte, vielleicht auch wer gerade gefasst wurde. Und das war eigentlich die einzige Information, die an die Polizeipräsidien verteilt wurde und wo sie etwas erfuhren. Natürlich auch mit großer Verspätung. Also sehr aktuell war das nicht und alles stand da auch nicht drin.
Und das heißt, meine Einschätzung, dass Gennard ein schlauer Fuchs war, trifft zu.
In der Tat, das trifft sehr zu, ja.
Das Danke. War nochmal wichtig zu klären.
War mir wichtig.
Regina, und die Sache mit den Gefängnisausbrüchen, war das eher die Regel? Sind dauernd Leute ausgebrochen oder war das schon eine Ausnahme?
Ja, in der Regel war das sicherlich nicht, aber vielleicht auch keine so große Ausnahme. Es war natürlich wichtig, um aus dem Gefängnis auszubrechen, brauchte man auch Komplizen. Das konnte man nicht so einfach bewerkstelligen. Aber es gab damals ja noch nicht diese Sicherheitsvorkehrungen wie heute. Es gab natürlich viel Personal, viel Wachleute. Aber ja, ein Ausbruch war schon, wenn man ein bisschen clever war, möglich.
Und Bernotat war clever. Ich erzähle euch gleich, wie er ausgebrochen ist. Aber erstmal, wie es zur Verhaftung kam. Also in Wiesbaden erwischt die Polizei einen gewissen Otto Kaminski bei einem Einbruch in ein Wiesbadener Hotel, ins Palasthotel. Mit dem Wissen, dass die Berliner es gerade mit einer Hoteleinbruchserie zu tun haben und der Täter auf der Flucht ist, verhören die Beamten Kaminski natürlich ganz anders und viel konkreter. Und der packt tatsächlich aus. Er ist der Komplize vom gesuchten Karl Friedrich Bernotat. Und er verrät, macht man ja eigentlich nicht unter Verbrechern, aber er verrät der Polizei auch, wo sie Bernotat finden können, nämlich im Nassauer Hof in Wiesbaden.
Im Nassauer Hof.
Traditionshaus steht auch bis heute. Ich war auf der Website. Die haben da eine Liste zum Beispiel mit den Berühmtheiten, die da alle schon übernachtet haben in den vergangenen ja, über 100 Jahren. Ja. Dostojewski, Audrey Hepburn, Reinhold Messner, der Dalai Lama.
Karl Friedrich Bernotat.
Darauf hatte ich ein bisschen spekuliert, aber der muss ihnen durchgerutscht sein. Okay. Kleiner Hinweis.
Aber teures Hotel.
Teures Hotel, damals wie heute. Die Wiesbadener Ermittler informieren natürlich zum einen umgehend die Kollegen in Berlin und Gennert macht sich auf den Weg. Und am Abend des 1. Oktober 1922 wird Bernotat dann, der gerade im Nassauer Hof ins Bett gehen will.
Es ist wieder eine Pyjama-Verhaftung.
Ja, es ist wieder eine Pyjama-Verhaftung. Aber noch besser diesmal. Er will gerade ins Bett gehen. Da steht die Polizei bei ihm im Zimmer.
Ja.
Und was ist die logische Reaktion, Florian, wenn die Polizei plötzlich bei dir im Hotelzimmer steht?
Ich springe aus dem Fenster.
Du springst aus dem Fenster. Ganz genau richtig, ja. Kein Joke. Karl Bernotat springt ohne zu zögern aus dem Fenster im ersten Stock und bricht sich die Beine.
Da sind die Beamten dann hoffentlich gut in der Lage gewesen, ihn auch wirklich festzunehmen.
Ich denke, die Verhaftung dürfte keine große Herausforderung mehr gewesen sein. Ein paar Tage später werden Bernotat und sein Komplize dann nach Berlin gebracht und ohne Umwege direkt,
nicht über los.
Direkt ins Gefängnis nach Moabit. Und diesmal ist man auch ein bisschen mehr auf Zack. Also der wird ja ab jetzt sehr gut bewacht, immer mit entsicherter Waffe und so, damit er ihn nicht nochmal abhanden kommt. Ist ja auch ein bisschen peinlich, auch für die Polizei. Ne? Und inzwischen weiß man auch, wie Bernotat überhaupt aus dem Untersuchungsgefängnis fliehen konnte. Am Tag seiner Flucht bestellt er den Referendar Dr. Bärwald, also die Urlaubsvertretung von Erich Frey, zu sich ins Untersuchungsgefängnis und erteilt ihm mit, er könne sich in Freys Abwesenheit, der macht ja gerade La Dolce Vita, genau, in Italien. Er könne sich unmöglich von einem Referendar wie Bärwald vertreten lassen. Dafür wäre, Zitat, sein Kopf zu teuer.
Das ist so geil, was der für ein wie selbstverständlich, ne?
Ja.
Der einfach da ist und fake it till you make it mäßig.
Ja.
Da agiert und alle glauben ihm, alle spielen mit.
Das macht er wahrscheinlich seit Jahren so. Er ist der Boss und er verhält sich wie ein Boss und dann glauben auch alle, er ist der Boss. Und er sagt eben diesem Referendar für das Gespräch, das sie jetzt führen würden, er müsse unbedingt auch noch ein erfahrener Anwalt zugegen sein. Und er weiß auch welcher. Und Bärwald, wahrscheinlich auch einfach wirklich jung und ein bisschen naiv und will alles aufgeregt, richtig machen, ja, ne, sagt, er kümmert sich sofort drum und geht telefonieren. Im gleichen Moment, also wirklich kurze Zeit später, erscheint auch schon ein Anwalt, allerdings keiner, den Bärwald gerufen hätte. Das weiß aber natürlich der Beamte an der Pforte nicht. Und der Mann, der da sagt, ich komme hier, ich bin der Anwalt und ich möchte zu Herrn Bernotat, der ist in Wahrheit Otto Kaminski, der Komplize. Er hat sich als Anwalt verkleidet und hat vermutlich auch noch eine extra Anwaltsrobe mit im Handgepäck, die sich dann Bernotat überzieht und dann spazieren, während ein echter Anwalt am Telefon hängt, zwei unechte Anwälte einfach so... Also raus aus dem Untersuchungsgefängnis.
Klingt so doof, ne? Aber man kann sich das nicht ausdenken, dass das der Plan ist und das funktioniert. Du musst es einfach stark behaupten und dann geht es, zumindest zu dieser Zeit.
Ich glaube, es funktioniert genau deswegen, weil es so dreist ist und er es einfach macht. Draußen vom Gefängnis soll übrigens auf der Turmstraße ein quietschgelbes Fluchtauto auf die beiden gewartet haben. Also nach dem Motto, bloß nicht auffallen. Ja. Nee, das ganze Gegenteil.
Das passt natürlich, dass es dann so ein Auto ist.
Ja, natürlich luxuriös und so, aber auch vor allen Dingen dieses, aber ich glaube, das ist genau die Idee. Das ist die Idee, ich mache es so übertrieben, dass eigentlich keiner auf die Idee kommen kann, dass das jetzt hier wirklich ein Fluchtversuch ist. Wer flieht denn in einem quietschgelben Auto? Ja, Karl Friedrich Bernotat. Damit geht es direkt zum Flugfeld Tempelhof und dann in die nächste Maschine nach Köln.
Ohne dass er sich ausweisen musste.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Sicherheitsvorkehrungen werden läppisch gewesen sein. Es stehen zu dem Zeitpunkt nicht mal Abfertigungshallen auf dem Flugfeld Tempelhof. Und weißt du, was witzig ist? 1919 habe ich in dem Zusammenhang gelesen, wurde damals schon mal gegen die Bebauung des Flugfeldes gestimmt.
Mhm.
So wie dann ja, über 100 Jahre später jetzt bei uns nochmal. Damals ging es allerdings um die Frage, ob auf dem Feld ein Flugplatz gebaut werden sollte. Ist ja, wie wir wissen, dann aber.
Ist dann schlussendlich.
Warte mal, Flughafen. Doch, ich glaube, da wurde doch noch ein Flughafen gebaut, ja.
Aber jetzt ist da wieder ein Feld.
Und jetzt ist da wieder ein Feld. So, aber man konnte auch schon 22 von dort fliegen, auch wenn da noch nicht wirklich ein Flughafen stand. Wenn man das nötige Kleingeld hatte, versteht sich, das war echter Luxus. Ein Ticket Berlin-Köln soll ungefähr 1000 Mark gekostet haben. Das ist, für einen Facharbeiter wäre das ein ganzer Monatslohn gewesen. Und, fand ich auch interessant, ein Flug Berlin-Köln hat ungefähr 3 Stunden gedauert. Die sind ja auf Sicht geflogen, konnten oft auch nur tagsüber fliegen und hat natürlich auch ganz andere Maschinen. Und heute fliegt man, glaube ich, so eine gute Stunde. Macht man natürlich nicht mehr, aber...
Aber ja, das ist trotzdem irre, fühlt sich sehr langsam an, ne? Als ob man so langsam fliegen.
Aber du musst halt auch nicht mehr durch die Sicherheitskontrolle danach wahrscheinlich. Also bis am Ende.
Gleicht sich aus, meinst du?
Ja. Von Köln ging es dann für die beiden über den Rhein nach Wiesbaden und was dann da passiert, das wissen wir ja. Für die Ermittler geht es jetzt um 2 Dinge. Nummer 1. Die Anklage gegen Bernotat möglichst wasserdicht machen. Das sollte eigentlich kein Problem werden, denn man hat viele Beweise und Zeugen und auch ein ziemlich genaues Bild davon, wie Bernotat gearbeitet hat. Und das Spannende ist, nicht nur die Polizei hatte ein genaues Bild davon, alle wussten inzwischen, wie er es gemacht hat. Die BZ am Mittag schildert den Modus operandi des Millionendiebes so. Der elegante Einbrecher pflegte mit einem Komplizen in seinem Auto vor der betreffenden Pension fortzufahren und sich dann in aller Gemütsruhe nach den Zimmern zu begeben. In seinem Besitz befanden sich Nachschlüssel von fast sämtlichen Pensionszimmern des Westens sowie auch verstellbare Universalschlüssel. In dem Zimmer packte er Juwelen und bares Geld sowie alles, was ihm mitnehmenswert erschien, ein und begab sich dann wieder zum Automobil zurück. Verdacht gegen den vornehmen Pensionsbesucher wurde niemals gehegt und so gelang es ihm, stets mit der Beute zu entkommen.
Das ist schon auch ein bisschen genial, ne? Und ich denke auch ein bisschen, es gibt so auf verschiedenen Streaming-Plattformen ein paar Geschichten von so Leuten, die so totale Hochstapler waren und damit alles erreicht haben, Wahnsinnsberühmtheit und Reichtum bekommen haben. Da reiht er sich ja total ein.
Absolut. Und es ist natürlich sein großer Vorteil, den er aber auch geschickt zu nutzen weiß, er fällt ja wirklich nicht auf in diesen Kreisen, in diesen schicken Hotels. Ich glaube, wenn der in irgendeine schäbige Pension eingebrochen wäre, wäre es eine ganz andere Geschichte, aber da wird er für einen Hotelgast gehalten. Die Türen in solchen Hotels waren, es gab ja keine Zimmerkarten oder so, das heißt, das waren wahrscheinlich super simple Schlösser, also das wird noch das Einfachste gewesen sein, in die Zimmer reinzukommen. Und dann ist der einfach rausmarschiert mit 2 dicken Koffern. Ja. Und das Irre ist, genauso will er es auch mit einigen Akten über ihn gemacht haben. Es sind ja diverse Akten über ihn verschwunden. Ne? Und das kann sein, dass das wirklich auch wieder eine absolute Räuberpistole von Bernotat ist, dass er das nur behauptet hat, weil das natürlich auch irgendwie cool klang. Aber er hat diese Geschichte auf jeden Fall erzählt, dass er in die Staatsanwaltschaft oder Polizeipräsidium, ich weiß es nicht ganz genau, aber er ist reinspaziert in eine Behörde, hat ganz großspurig gesagt, ja, er müsse wissen, wo hier Akte X und Y liegt. Warum auch immer hat er diese Auskunft einfach bekommen? Wahrscheinlich, weil er im Auftreten so überzeugend war. Und dann ist er abends wohl nach Dienstende wiedergekommen mit dem Universalschlüssel und hat da rumgefuhrwerkt und entfernt oder mitgenommen oder verändert oder überklebt und überschrieben.
Kann ich mir sehr gut vorstellen,
wie es ihm passte. Ob das wirklich genauso passiert ist, wie gesagt, Bernotat hat im Laufe seiner Aussagen wirklich auch alles Mögliche behauptet. Es heißt auch, dass er durchaus auch bestochen hat. Also zum Beispiel so ein Polizeispitzel, ein Informant der Polizei, der soll 25.000 Mark von ihm bekommen haben, damit der nach Insterburg fährt, in Ostpreußen, wo er herkommt, um da wiederum auch alte Akten verschwinden zu lassen. Und daraus spricht ja, finde ich, auch einfach nochmal dieses wirklich unfassbar geplante und auch diese wahnsinnige kriminelle Energie, die dieser Mann schon hatte. Ja. Und ziemlich genau wusste, was er tut und wie er es tut, damit das so lange wie möglich für ihn läuft.
Und zwar routiniert und seit Jahren.
Absolut. Am Samstag, den 6. Januar 1923, beginnt dann der Prozess in der 3. Strafkammer des Landgerichts Berlin. Und es ist ein Spektakel. Der Gerichtssaal ist voll mit Prominenten, der halbe Kudamm sitzt da im Zuschauerraum. Der Andrang ist teilweise so groß, dass wohl die Schutzpolizei eingreifen muss, weil die Leute anfangen, sich um die Plätze zu kloppen. Ja, also es ist, alle wollen ihn sehen.
Ja, Regina, Das war so ein Riesenspektakel, weil die Leute hatten ja keine ARD-Mediathek oder war das das Entertainment? Oder?
Ja, vielleicht war es Entertainment, aber die Leute waren tatsächlich irrsinnig interessiert an allem, was mit Kriminalität zusammenhing. Das hatte was Mysteriöses, was Interessantes, das wollten sie wissen. Also Kriminalprozesse waren immer super gut besucht und sogar Ernst Gennert, der hatte ja schon während seiner Studienzeit Kriminalprozesse besucht und vielleicht auch damals schon eine ganze Menge gelernt. Also er hat das auch geliebt, noch als er ein junger Mann war. Ja, also Prozesse waren super gut besucht vom Publikum.
Und Bernotat, wie wurde der denn angeguckt? Weil ich merke bei mir, ich habe diese komische Bewunderung für den. Ich finde den irgendwie einen spannenden Charakter und er hat ja irgendwie auch sozusagen von den Reichen genommen und geklaut. War der da so eine Art Held oder waren die Leute auch schon, haben die den als Verbrecher gesehen?
Also das kann ich jetzt weniger sagen, also dazu habe ich wirklich überhaupt keine Quellen, aber das ist gut vorstellbar, dass es so ähnlich war wie auch später bei den Brüdern Sass, dass sie den Bernotat durchaus so unter hinter vorgehaltener Hand ganz gut fanden, denn er hat ja im Grunde keine armen Leute geschädigt und er hat auch nie jemandem etwas zuleide getan. Ja, und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, wenn er aus den Willen der Reichen was geklaut hat, ja die Versicherung hat es ja bezahlt.
Ich hänge noch dabei, die hatten ja keine ARD-Mediathek. Wir sind so Kinder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Florian.
Ja, gibt natürlich noch andere Streaming-Anbieter.
Im Prozess sollen dann hunderte Fälle von Diebstahl verhandelt werden. 46 Zeugen sind geladen, zum Beispiel eine Frau Kupferstein, der ein teurer Teppich und die Geldbörse geklaut worden waren. Laut Zeitungsberichten kommt es zu einer dramatischen Gegenüberstellung zwischen der Bestohlenen und Bernotat. Frau Kupferstein ist nämlich also ganz sicher, hat keinen Zweifel, dass sie Bernotat unmittelbar nach der Tat im Flur, im Treppenhaus begegnet war. Aber Bernotat streitet alles ab.
Mit dem Teppich auf dem Arm.
Wahrscheinlich. Oh, den habe ich auch. Und Bernotat, der gnadenlos weiter abstreitet, muss sein Verteidiger Erich Frey damit in den absoluten Wahnsinn getrieben haben, denn Frey hatte ihm ausdrücklich geraten, einfach zu gestehen und damit vielleicht eine mildere Strafe zu bekommen. Aber das kommt für Bernotat, und das passt natürlich auch nicht in seinen Charakter, einfach nicht in Frage. Im Fall Kupferstein zum Beispiel erzählt er, dass er ja ohnehin zur Zeit des Diebstahls verreist war und jetzt wird es wirklich schräg. Außerdem drei Doppelgänger in Berlin hätte.
Woher wollen Sie wissen, dass ich das bin und nicht einer von meinen drei Doppelgängern?
Ja, und also er kommt wirklich, und das Ding ist, man hat fast das Gefühl, dann kommt immer wieder was Neues. Also die drei Doppelgänger tauchen dann da plötzlich zum ersten Mal auf bei Kupferstein. Und er hat wirklich für alles eine Erklärung. Er hat immer sowieso ein Alibi. Es ist eine Märchenstunde. Und das erklärt vielleicht auch, warum neben dem eleganten Kudamm-Publikum und denen, die einfach mal den Millionendieb sehen wollen, auch viele sogenannte Professionelle, heißt es in den Zeitungsberichten, saßen. Und damit sind Berufsverbrecher gemeint. Also die sich von Bernotat was von seiner Verteidigungstechnik in allererster Linie abgucken wollen für den Fall, dass sie die Nächsten sind, die da auf der Anklagebank sitzen.
Dass so schlau ist, darf man bezweifeln, oder?
Ja, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Und vor allen Dingen geht Bernotat auch irgendwann die Puste aus. Also er erzählt da seine Storys, aber irgendwann geht es dann einfach nicht mehr. Am 13.01.23 gibt er dann doch etliche Taten zu und damit ist der Prozess dann im Grunde auch beendet. In der Urteilsbegründung heißt es, der Angeklagte sei eine ausgesprochene Verbrechernatur und die Strafkammer nimmt an, dass Bernotat aus Eitelkeit, Prunksucht, Abenteuerlust, aber natürlich auch aus Gewinnsucht gehandelt hat.
Schwere Motive, Prunksucht, Abenteuerlust, eieiei.
Ja. Bernotat wird zu 10 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust verurteilt.
Okay, Regina, 10 Jahre Ehrverlust, was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, Ehrverlust bedeutet, er hat für 10 Jahre die bürgerlichen Ehrenrechte verloren, also das Recht zu wählen, aber auch das Recht, gewählt zu werden. Also er hätte sich nicht ins, ja, ins Abgeordnetenhaus wählen lassen dürfen.
Das ist aber krass.
Das war jetzt für 10 Jahre gelaufen.
Das Privileg in der Demokratie ist das Wählen. Ne?
Ist ein Grundrecht. Also vor allem nicht jetzt gewählt, also selber zu wählen, dass man das aberkennen konnte, finde ich ziemlich heftig. Ja.
Aber nur für Zuchthäusler.
Nur für Leute, die im Zuchthaus waren. Ich habe in dem Zusammenhang, also ich lese manchmal Zuchthaus, manchmal Haftanstalt, manchmal Gefängnis. Was ist denn da was? Ist das das Gleiche, dasselbe?
Ja, da gibt es schon Unterschiede. Also Haftanstalt ist der Oberbegriff. Ein Zuchthaus ist eine Haftanstalt, aber auch ein Gefängnis ist eine Haftanstalt. Heute würde man sagen Justizvollzugsanstalt. Das Zuchthaus war seinerzeit eine, ja, wie eine Sicherheitsverwahrung, aber man musste da auch einer wirklich schweren Arbeit nachgehen. Es war wirklich eine verschärfte Haft, die wirklich nur für Mörder und für wirklich schwere Verbrechen verordnet wurde oder angeordnet wurde. Schwere Arbeit, weniger Ausgang. Ich glaube, das Essen war auch schlechter. Also es waren wirklich verschärfte Bedingungen. Ins Gefängnis kamen so die kleinen Gauner und die Diebe, die eben weniger schwere Verbrechen verübt hatten. Das Zuchthaus wurde übrigens 1969 in der Bundesrepublik abgeschafft. Also heute gibt es gar kein Zuchthaus mehr.
Lass uns doch gerne über die Haftbedingungen in der Weimarer Republik noch ein bisschen genauer reden. In der Bonusfolge freue ich mich schon drauf, Regina.
Sehr schön. Ja, ich mich auch.
Also, er landet im Zuchthaus. Und damit könnte Bernotats Geschichte zu Ende sein, ist sie aber noch lange nicht. Denn wie könnte es anders sein? Und immerhin saß er 5 Jahre drin, bis er beschließt, wieder auszubrechen. Ja. Dieses Mal übertrifft er sich selbst, meiner Meinung nach. Nach seiner Flucht schickt Bernotat seine Häftlingskleidung per Post an den Zuchthausdirektor. In dem beigelegten Brief entschuldigt er sich, dass er sich selbst hätte beurlauben müssen, schreibt er. Aber aus dem Zuchthaus könne er sein Wiederaufnahmeverfahren, an dem er ja schwer arbeitet, nicht mit der gebotenen Gründlichkeit betreiben.
Warum schickt er denn seine Gefängniskleidung zurück?
Naja, weil er kein Dieb ist.
Ach so.
Zitat, weil er als genauer Kenner des Gesetzes wohl wisse, dass er sich des Diebstahls schuldig mache, wenn er die ihm nicht gehörende Anstaltskleidung behalte oder gar verliere.
Ja. Schön.
Ja, ist irre. Ein paar Tage später wird er allerdings schon wieder gefasst. Bernotat sitzt dann bis 1934 in Haft. Und als er freikommt, wissen wir alle, ist die Welt eine andere. Die Nationalsozialisten sind inzwischen an der Macht und das hat auch für Bernotat schwerwiegende Folgen. Denn seit dem 01.01.1934 gilt in Deutschland ein Gesetz, nach dem Gewohnheitsverbrecher, also Wiederholungstäter, in Sicherungsverwahrung zu nehmen sind. Und zwar auf unbestimmte Zeit. Das ist eins von vielen perfiden Gesetzen, mit denen man sich im Dritten Reich unerwünschter Menschen erledigt hat. Menschen, die in den Augen der Nazis die sogenannte Volksgesundheit gefährdet haben.
Dieses Vokabular, das dann kommt.
Und zu denen zählten eben auch Kriminelle. Das hält Bernotat allerdings nicht davon ab, wieder straffällig zu werden. 1935 wird er erneut wegen Diebstahls und Hehlerei verhaftet und auch verurteilt zu mehreren Jahren Zuchthaus und dann eben als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher mit unbefristeter Sicherungsverwahrung. In den folgenden Jahren versucht Bernotat mehrfach eine Wiederaufnahme seines Verfahrens zu erwirken. Er schreibt lange Briefe, er erklärt ganz genau, warum sein Fall neu verhandelt werden müsse und auch immer wieder, dass er ja im Grunde unschuldig sei und dass hier und da und an dieser Stelle alles nicht richtig gelaufen wäre, wird alles abgelehnt. Und im Februar 1941, da ist der Zweite Weltkrieg im vollen Gange, sein letzter verzweifelter Versuch. Er schreibt: Es kommt auf jeden Einzelnen an. Warum werden die alten Soldaten, die gesunden, erprobten und kampftüchtigen Männer, die sich hinter Mauern befinden und sich freiwillig melden, nicht amnestiert und an die Front in den Kampf gelassen? Warum nicht? Sie wollen nichts als dem Führer dienen, weil sie Deutschland dienen wollen.
Meinst du, er hat das wirklich gedacht? Also war er überzeugter Nazi oder fand das besser im Krieg? Wollte er lieber im Krieg kämpfen, als im Gefängnis zu bleiben?
Also vielleicht die Aussicht auf so eine unbefristete Sicherungsverwahrung. Also da war wahrscheinlich erst mal raus, auf jeden Fall das kleinere Übel. Mhm. Er war auch schon mal im Krieg, darf man auch nicht vergessen. Das sind ja alles kriegserfahrene Männer in der Zeit. Die haben im Ersten Weltkrieg oder viele von ihnen im Ersten Weltkrieg gekämpft. Es ist überhaupt nicht zu sagen, wie er politisch in dieser Zeit gedacht hat. Aber ich würde bei Bernhard auch nicht ausschließen, dass er auch darauf spekuliert hat, vielleicht rauszukommen und dann auch doch wieder irgendwie die Biege zu machen. Ja, auf jeden Fall erstmal zu entkommen. Spielt eigentlich auch keine Rolle, weil Bernhard hat überhaupt keine Chance in dieser Zeit. Für die Nazis waren Menschen wie Bernhard am Ende unwertes Leben, Ballastexistenzen. 1942 begann man, sogenannte asoziale Häftlinge aus den Zuchthäusern auszusortieren. Es gab einen Geheimerlass. In einem Aktenvermerk des Reichsjustizministers vom 14.09.42 heißt es: Hinsichtlich der Vernichtung asozialen Lebens steht Dr. Goebbels auf dem Standpunkt, dass Juden und Zigeuner schlechthin, Polen, die etwa 3 bis 4 Jahre Zuchthaus zu verbüßen hätten, Tschechen und Deutsche, die zum Tode, lebenslangem Zuchthaus oder Sicherungsverwahrung verurteilt wären, vernichtet werden sollten. Der Gedanke der Vernichtung durch Arbeit sei der beste.
Da bist du eben noch der Gentleman-Verbrecher, vielleicht auch ein bisschen gefeiert bei Teilen der Bevölkerung. Und dann bist du kurz danach asoziales Leben. Ich finde das so krass.
Ja. Ja, diese Wendung von der Weimarer Republik hin zu Nazi-Deutschland, die sich da, das ist eigentlich heute nicht zu fassen. Es waren wohl die Zuchthausleiter, die auch tatsächlich die Selektion gemacht haben, wer von ihren Insassen nun darunter fällt. Und Karl Friedrich Bernhard wird im Dezember 1942 ins Konzentrationslager Mauthausen in Österreich gebracht, wo er schon kurze Zeit später, am 5. Januar 1943, stirbt. Angebliche Todesursache: bakterielle Dickdarmentzündung. Es ist anzunehmen, dass er im KZ ermordet wurde.
Das war wirklich eine skurrile, verrückte und am Ende wirklich so tragische Geschichte.
Ja. Mir fällt es auch ein bisschen schwer, nach dem Ende so zur Tagesordnung überzugehen. Aber ihr sollt natürlich erfahren, worum es in unserer nächsten Folge geht. Nämlich um den Wettbetrüger Max Klante, der in den 20er Jahren eins der ersten großen Schneeballsysteme aufgebaut hat und hunderte Anleger um Millionen betrug.
Und wir gehen auf die Pferderennbahn in den Berliner Osten.
Genau. Danke, Regina, für heute. Danke, dass ihr zugehört habt.
Danke, Regina. Ihr dürft alles mit dieser Folge machen, dass wir mehr gehört werden. Gute Bewertungen, liken, kommentieren, teilen, die Glocke abonnieren.
Tschüss.
Tschüss.
Nächste Woche gibt es hier wie gewohnt eine neue Folge im Visier mit Uwe Madel und Elvira Siebert. Jana Falkenstein und Florian Prokop melden sich in 2 Wochen mit einem neuen Crime History Fall zurück. Crime History ist ein Podcast vom RBB, produziert von Bose Park Productions. Moderation: Jana Falkenstein und Florian Prokop. Redaktion: Dörte Kaspari und Jörg Simon. Story und Recherche: Jelena Berner. Kamera, Ton, Schnitt: Kara Gazarian und Alexander von Wagen. Producer: Bose Park, Sue Holder und Chris Guse. Produktionsleitung: RBB, Tatjana Wilms.
Unser Haus des Rundfunks wird wieder zum House of Podcast.
Das ist ja ein Wahnsinn.
Die schönsten RBB-Podcasts live und vor Publikum. Crime History mit Jana Falkenstein und Florian Prokop. Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Berlin Sounds Inside mit Anja Kaspari und als Gast Herbert Grönemeyer.
Weil ich natürlich auch extrem anmutig tanze.
Kim und Klaus mit Kim Fischer und Klaus Wowereit. Und natürlich Kalk und Welk mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke und Olli Schulz als Gast. Alle Infos unter houseofpodcast.de. House of Podcast. Vom 14. bis 16. November im Haus des Rundfunks in Berlin und im RBB.